Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Ach, wenn Serien einfach kein Ende nehmen. Es gibt schlimme Beispiele. Scrubs, die Ärzte-Comedy-Serie, da waren die Staffeln 8 und 9 kaum noch erträglich, oder?
Nimm The Walking Dead oder Dexter oder Homeland, Vikings. Die Kuh wird nicht gemolken, bis sie leer ist, sondern bis ihr der Euter abfällt,
sagt Tom Westerholt, unser Serienman. Jetzt wurde das Ende von The Big Bang Theory bekannt gegeben, eine Serie, die auch schon lange ihren Zenit überschritten hat. Wir sprechen hier im Update-Podcast über Serien, die früher hätten aufhören sollen und Serien, die pünktlich den Absprung geschafft haben. Wir sprechen hier aber auch über die Vorschläge eines Beratergremiums der Bundesregierung zum Wohnungsbau. Die Experten sagen da nämlich, Mietpreisbremse, sozialer Wohnungsbau, Baukindergeld, das bringt alles nichts, das gehört alles abgeschafft.
Das ist deshalb bemerkenswert, weil es eigentlich mit die wichtigsten Instrumente sind, mit denen die Politik im Moment versucht, die Probleme ja auf dem Wohnungsmarkt in den Griff zu bekommen.
Außerdem Thema, die aktuelle MeToo-Debatte diese Woche, der Fall eines Schauspielers, der sagt, er sei als Minderjähriger von einer älteren Schauspielkollegin vergewaltigt worden, von Asia Argento, einem der Gesichter der MeToo-Bewegung. Die Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal ordnet für uns ein, warum wir Übergriffe von Frauen auf Männer irgendwie anders diskutieren.
Wir sind halt sehr, sehr rasch darin, Positionen zu beziehen, aber sehr anders, wenn es um männliche Opfer geht.
Der Podcast des Updates vom 23. August 2018. Danke fürs Reinklicken.
Deutschlandfunk Nova.
So. Wer von euch hat schon mal in der Schlange gestanden, um eine Mietwohnung zu besichtigen? Und wer von euch zahlt irgendwie gefühlt viel, viel Miete? Für viele von uns ist Wohnen natürlich ein Riesenthema. Und vor allem der Wohnungsmarkt in Ballungsräumen ist angespannt, das wissen wir alle. Dagegen haben bisher auch die Mietpreisbremse und andere politische Instrumente nicht richtig geholfen. Und jetzt hat ein Beratergremium der Bundesregierung neue Ideen vorgelegt, wie man das Problem vielleicht in den Griff bekommen könnte. Franziska Zecher aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Was sagen die Wissenschaftler, die Experten denn, wie sich die Situation in Deutschland am Wohnungsmarkt entspannen könnte?
Also dieser wissenschaftliche Beirat, da sitzen unabhängige Wirtschaftswissenschaftler und Rechtswissenschaftlerinnen. Dieses Gremium, das hat sich in seinem Gutachten erstmal die Instrumente angeschaut, die es jetzt schon gibt. Und da fällt das Urteil ziemlich schlecht aus, also sowohl von der Mietpreisbremse als auch von sozialem Wohnungsbau und auch vom Baukindergeld halten die Wissenschaftler nämlich gar nichts. Sie finden, dass diese drei Instrumente abgeschafft werden sollten. Und das ist deshalb bemerkenswert, weil es eigentlich mit die wichtigsten Instrumente sind, mit denen die Politik im Moment versucht, die Probleme ja auf dem Wohnungsmarkt in den Griff zu bekommen.
Okay, ja, man kann natürlich schnell sagen, das gefällt mir nicht. Sagen Sie auch, warum es Ihnen nicht gefällt.
Ja, also bei der Mietpreisbremse, da sagen Sie, die funktioniert nicht. Aber Sie sagen auch, es ist gut, dass die Mietpreisbremse nicht funktioniert. Denn würde sie funktionieren, dann gäbe es noch weniger Anreize, neue Wohnungen zu bauen oder alte zu modernisieren. Und das würde die Wohnungsnot nach Meinung dieser Experten noch weiter verschärfen. Den sozialen Wohnungsbau, den kritisiert der wissenschaftliche Beirat, weil er sagt, das ist eine ungerechtfertigte Subvention, weil in diesen Sozialwohnungen eben nicht nur Leute wohnen, die sich andere Wohnungen nicht leisten können. Und der dritte Punkt, den Sie kritisieren, dieses ziemlich neue Baukindergeld, das finden die Wissenschaftler problematisch, weil es aus ihrer Sicht vor allem der Mittelschicht zugutekommt, aber nicht den Menschen, die es eigentlich wirklich bräuchten. Also zur Erinnerung, das Baukindergeld, das bekommen Leute nur unter bestimmten Bedingungen und eine davon ist, dass man zum ersten Mal eine Immobilie kauft. Aber Menschen, die massive Probleme haben, sich eine Miete zu leisten, die dürften sich kaum ein Eigenheim leisten können.
Aber das Beratergremium, das macht ja auch Vorschläge, wie sich die Probleme auf dem Wohnungsmarkt lösen lassen.
Ja, das macht es. Also die Ökonomen schlagen da vor, dass das Wohngeld, das es ja heute schon gibt, reformiert werden soll. Das heißt, Menschen, die so wenig Einkommen haben, dass sie sich keine Mietwohnung leisten können, die sollen finanziell noch stärker unterstützt werden, damit sie sich eine normale Wohnung leisten können. Mhm. Und die Wissenschaftler, die empfehlen, dass mehr dafür getan wird, dass neue Wohnungen überhaupt gebaut werden. Also ein Vorschlag ist hier, Bauvorschriften zu lockern, aber auch, dass brachliegende Flächen schneller zu Bauland werden können und dass Anreize geschaffen werden, dass Kommunen überhaupt mehr Bauland ausweisen.
Wie kommen diese Vorschläge an?
Es kommt ganz drauf an, wen man da fragt. Also die FDP zum Beispiel, die findet die Vorschläge super. Die war nämlich immer schon dagegen, dass der Staat sich auf dem Wohnungsmarkt einmischt. Ganz anders sieht das dagegen zum Beispiel die SPD. Die spricht von marktradikalem Unfug und einer neoliberalen Mottenkiste. Und auch der Deutsche Gewerkschaftsbund, der lehnt die Vorschläge ab, weil er sagt, dadurch würde die Gesellschaft nur weiter gespalten.
Aber das sind ja hier Ideen, die von einem Beratergremium der Bundesregierung kommen. Wie geht es jetzt also weiter?
Na, das Bundeswirtschaftsministerium, das wird sich das Gutachten mit den Vorschlägen jetzt ansehen. Aber die Anregungen des Gremiums sind nicht bindend. Und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der hat in einer ersten Reaktion gesagt, dass er die Mietpreisbremse verbessern will. Also das klingt nicht wirklich nach Abschaffung.
Okay, damit ist also noch alles offen. Ein Beratergremium der Bundesregierung hat Vorschläge gemacht, wie das Wohnungsproblem in Ballungsräumen gelöst werden könnte. Von den jetzigen Instrumenten halten die Experten recht wenig. Infos waren das von Franziska Zecher.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit Sonntag gibt es diesen neuen prominenten MeToo-Fall. Da war in der New York Times zu lesen, dass Schauspieler Jimmy Bennett mit 17 Jahren damals von Schauspielerin Asia Argento, damals 37 Jahre alt, vergewaltigt wurde und dass sie ihm ein Schweigegeld von $380.000 gezahlt hatte. Daraufhin die übliche Dramaturgie, die wir aus der MeToo-Debatte kennen. Die vermeintliche Täterin weist alles von sich. Niemals hätte sie ein sexuelles Verhältnis mit Bennett gehabt. Allerdings Fotos und WhatsApp-Nachrichten scheinen da was anderes zu erzählen, nämlich, dass sie doch Sex hatten, dass es aber auch einvernehmlich war und Bennett sich die Story irgendwie jetzt ausgedacht hat. Das Ganze hat noch eine weitere Ebene. Asia Argento ist eine der ersten Frauen gewesen, die Harvey Weinstein beschuldigt haben, sie vergewaltigt zu haben, und ist eines der Gesichter der MeToo-Debatte. Mitu Sanyal, Kulturwissenschaftlerin und Autorin unter anderem von Vergewaltigung, Aspekte eines Verbrechens, dem Buch, ist bei uns in Deutschlandfunk Nova heute Abend. Guten Abend.
Guten Abend.
Also bei dieser Diskussion rund um Bennett und Argento, da fällt eines auf. Die Vergewaltigung eines jungen Mannes wird irgendwie nicht so richtig ernst genommen wie solche von jungen Frauen. Ist das so? Und wenn ja, warum?
Ja, sie wird extrem anders wahrgenommen. Das kann man ja auch merken, wenn man sich die ganzen Twitter-Kommentare anschaut, wo dann gesagt wird, ach, ich würde sie aber nicht von der Bettkante schubsen, wo man denkt so, hoppla, irgendwie konsensueller Sex ist etwas anderes als ein sexueller Übergriff. Was ganz wichtig ist, auch wegen der journalistischen Sorgfaltspflicht, wir wissen immer noch nicht, was passiert ist, egal in welche Richtung. Wir wissen übrigens auch nicht, was mit Harvey Weinstein passiert ist. Auch da gibt es ja noch überhaupt keine wirklichen Urteile. Und wir sind halt sehr, sehr rasch darin, Position zu beziehen, aber sehr anders, wenn es um männliche Opfer geht. Das hatten wir damals am Anfang der MeToo-Debatte auch mitbekommen, als dann auch Männer getweetet haben oder auf Facebook gepostet haben, was ihnen passiert ist, dass die dann teilweise wirklich zum Schweigen gebracht worden sind, wo gesagt wurde, ja, sexualisierte Gewalt gegen Frauen wäre ein Zeichen des Patriarchats, wären es gegen Männer so individuelle Handlungen wären.
Wird denn dieser neue Fall die MeToo-Bewegung schwächen oder kann er sie vielleicht sogar nach vorne bringen, weil wir etwas differenzierter mit dem Thema umgehen?
Also meine Hoffnung ist tatsächlich, dass es wie so ein Aufwachruf ist. Denn wir haben ja unglaublich polarisiert diskutiert. Also da gab es die Opfer, die auch die reinen und absoluten Opfer sein mussten. Und auch in dem Fall Asia Argento, sogar wenn das stimmen würde, würde es ja überhaupt nicht schmälern, was ihr geschehen ist. Ne? Also das eine und das andere kann man ja nicht gegeneinander aufwiegen. Also wenn, weiß ich nicht, mir jemand die Nase bricht und ich dann irgendwann ein paar Jahre später jemand anderen die Nase brechen würde, wäre es ja immer noch nicht in Ordnung, was vorher mit mir passiert ist. Genauso wenig, wie es in Ordnung ist, was ich dann nachher gemacht hätte. Was aber stimmt, ist, dass sie ja eine der lautesten und wirklich mit so einer Feuer- und Schwefel-Rhetorik auch gegen Harvey Weinstein, er wird nie wieder nach Cannes kommen, er soll in Schande leben. Und dass wir vielleicht von dieser Feuer- und Schwefel-Rhetorik zurückgehen, zu sagen, halt, es geht hier immer noch um Menschen. Potenzielle oder irgendwie auch tatsächliche Täter sind immer noch Menschen, Opfer sind immer noch Menschen, und vielleicht sollten wir auch genau sie so behandeln, denn wenn wir das nicht tun, haben wir ganz andere Probleme. Dann haben wir nämlich zum Beispiel Probleme mit Prävention, wenn wir Leuten sagen, ihr seid jetzt für immer, habt ihr sozusagen so einen Stempel auf der Stirn Vergewaltiger, dann können die gar nichts anderes machen, als weiterzumachen. Also wenn wir wollen, dass sie vielleicht über ihre Taten nachdenken, müssen wir auch da anders mit ihnen sprechen.
Aber wir stellen auch in der Berichterstattung fest, da gibt es so eine gewisse Hilfe. Hilflosigkeit, mit diesen Vorwürfen umzugehen, speziell von Bennett an Argento, auch in der MeToo-Debatte generell, weil es ist ein wichtiges Thema, aber wem soll man glauben, vor allem wenn ständig irgendwelche Schweigegelder noch gezahlt werden und dann doch harmonische Fotos und Textmessages auftauchen. Wie gehen wir damit um, dass wir das so schlecht greifen können?
Also erstmal, was harmonische Fotos angeht. Wir alle wissen, dass wir in Situationen, in denen wir nicht Nein sagen konnten, vielleicht auch danach nicht eindeutig handeln konnten. Also das sind noch überhaupt keine Beweise, zum Beispiel dafür, dass er Blödsinn erzählt hat. Es ist auch gar kein Beweis dafür, dass sie es wirklich getan hat. Aber ich finde, das ist auch egal. Ich finde, alle Menschen, die sagen, mir ist etwas passiert, haben von mir Empathie verdient. Ne? Also das ist irgendwie, sollte ein gesellschaftlicher Reflex sein. Aber Mitgefühl mit den Opfern bedeutet nicht gleichzeitig, die Täter oder die potenziellen Täter zu verurteilen. Und das ist ja so ein Fehlschluss, den wir im Moment immer haben. Ne? Also eine Anklage ist gleich eine Verurteilung. Nein, ist sie nicht. Und da werden Leute aufgrund einer Anklage ihren Job los. Und das ist ganz, ganz schwierig. Und da ist es sehr wahrscheinlich, dass irgendwann die Gegenbewegung kommt, zu sagen, wir gucken uns jetzt überhaupt keine Anklagen mehr an. Das war ja alles so schlimm. Und das ist nicht gut, sondern es geht wirklich darum, auch mal zu gucken, was wäre hilfreich. Also in vielen dieser Fälle, jetzt in diesem vielleicht nicht, aber in vielen der Fälle würde ja eine Mediation sehr viel mehr helfen, als erstmal zu sagen, wie können wir bestrafen.
Kommen wir nochmal zum aktuellen Fall zurück. Glaubst du, dass so ein Fall, ob er jetzt stimmen mag oder nicht, helfen kann, dass sich mehr Männer melden, die sexuellen Missbrauch erlebt haben?
Absolut, absolut. Weil das ist halt wirklich der große Unterschied zu dem Anfang, wo Männer ja wirklich irgendwie es sehr, sehr hart hatten. Jetzt haben sich ja auch einige der wirklich prominenten Stimmen gemeldet, wie zum Beispiel Tarana Burke, die gesagt hat, irgendwie auch die jungen Männer sind ganz, ganz mutig und haben unser Mitgefühl verdient. Sie sagt aber zum Beispiel auch, es geht nicht um Schuld und Sühne, sondern es geht wirklich um Verletzungen und wie wir Verletzungen verhindern können in der Zukunft.
Mito Sanyal, Autorin des Buches Vergewaltigung, Aspekte eines Verbrechens, über die aktuelle MeToo-Debatte in dieser Woche.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Stadt mit der höchsten Kioskdichte in Deutschland ist wohl Hannover. Köln ist auch gut dabei. Zum Teil gibt es hier auf 100 Metern 3 bis 4 Kioske. Diese Woche ist übrigens NRW-Tag der Trinkhalle. 23.500 sind es in Deutschland. Trinkhallen, Bütchen, Spätis oder Wasserhäuschen, wie sie zum Teil heißen. Allerdings gehört auch zur Wahrheit, vor 10 Jahren waren es noch 2.000 mehr. Zwischen Supermärkten, die gefühlt rund um die Uhr aufhaben, und dem Netz, in dem du alles Mögliche kaufen kannst, wird die Nische für Kioske immer kleiner. Und unser Reporter Stefan Beuting hat eine kleine Stichprobe gemacht, wie es bei den Kiosken so läuft.
Also der Eurofrigo 3 Sterne Deluxe läuft jetzt noch, 15, solange wir können.
15 Jahre alt, das Kühlschrank. Ja. 15 Jahre alt.
Meine erste Station, Marias Kiosk in der Bonner Altstadt. Geräuschliche Hauptattraktion ist hier der riesige Bierkühlschrank.
Aber ich brauche einen Kauf von neuer. Nächstes Jahr oder noch 2 Jahre, 1 Jahr. Bisschen Geld sparen und kaufen eine. Aber jetzt keine Chance kaufen.
Vor 5 Jahren kam Mahmoud aus Syrien nach Deutschland. Vor 3,5 Jahren hat er den Kiosk in der Bonner Altstadt aufgemacht und ihn nach seiner Tochter Maria benannt. Also mitten in der Zeit, in der hier viel von Kiosksterben die Rede war. Sein Glück? Der Frankenbadplatz, der sich in genau der Zeit zum Szenetreffpunkt entwickelt hat, der liegt direkt um die Ecke.
Kiosk, alte Stadt, Wodka und Bier.
Gute Bedingungen, aber nicht so gut, als dass jetzt direkt 6.000 für einen neuen Kühlschrank übrig wären. Und das, obwohl Mahmoud hier wirklich alles selber macht.
Jeden Tag arbeiten, keine Feiern.
7 Tage?
Ja.
Wie viele Stunden?
Sonntag auch. 16 Stunden, 17 Stunden.
Außer für eine Putzkraft ist kein Geld dafür Angestellte. Auch bei guter Lage scheint das Kioskgeschäft ein hartes. In den 20 Minuten, in denen wir sprechen, kommt genau ein Kunde, der genau eine Flasche Limo kauft.
Okay, aber wenn ich in der Altstadt bin, bin ich hier.
Ja?
Okay.
Etwa 1 Kilometer entfernt und 2 Kühlschrankgenerationen weiter, das Stehcafé Peters.
Also gut gehen, einfach belegte Brötchen und eine Tasse Kaffee zum Mitnehmen. Solche Sachen zum Beispiel, ja?
Knapp 40 Jahre, so lange machen die Peters schon den Kiosk. Kernkundschaft sind die Berufsschüler, die sich hier morgens in den Pausen versorgen.
Ich war auch gerade lustigerweise in einem anderen Kiosk, da kostet der Knoppersriegel 1 Euro. Sie haben den für 80 Cent.
Ja, mein Mann legt da immer großen Wert drauf, dass wir faire Preise haben.
Aber das allein reiche auch nicht zum Überleben. Um die umsatzschwachen Ferienzeiten zu überbrücken, haben sie nebenbei noch einen Getränkehandel. Ansonsten legen sie alles in die Qualität der Brötchen und den fairen Kaffee aus einer Profimaschine.
Also wir haben heute Morgen noch einen ehemaligen Schüler gehabt, der uns gerade erzählt hat, dass er vor fast 30 Jahren hier was gegessen hat und er wollte mal gucken, ob es immer noch so gut ist. Und er war gerade hier, hat gefrühstückt und war immer noch begeistert.
Der Kiosk als Netzwerkknoten, als Social Hub.
Ganz wichtig auch ist der soziale Austausch. Also es ist so der Dorfplatz der Großstadt, wenn man so will.
Sagt Sebastian Eck. Zusammen mit anderen Marketing- und Öffentlichkeitsarbeitern bewirbt er in diesen Tagen den Kiosk. Am 25.08. ist im Ruhrgebiet offizieller Tag der Trinkhalle. Mahmut, Frau Peters, Sebastian Eck, alle behaupten, der Kiosk mache den Unterschied, was den Kontakt angeht, das Zwischenmenschliche. Das klingt etwas konstruiert, dachte ich.
Hussmann.
Hallo, Stefan Meuting hier.
Hi.
Dachte ich bis zum Telefonat mit Moritz Hussmann.
Und jetzt muss ich kurz unterbrechen. 1,50 Euro bitte. Vielen Dank. Tschüss.
Moritz Hussmann ist 33 und betreibt einen Kiosk in Wesel. Er macht mit beim Tag der Trinkhalle. Und auch er arbeitet viel zu viel. Aber, wie die anderen auch, will er nicht klagen.
Ich habe das Glück, dass ich hier, wo ich meinen Standort habe, davon nicht so betroffen bin, weil ich hier im Umkreis von, ich sag mal, einen Kilometer, anderthalb Kilometer, wirklich nichts habe, was mir irgendwie in die Quere kommt. Kein großer Einzelhändler wie Edeka oder Real oder ein Trink- und Getränkemarkt. Da habe ich eigentlich ganz großes Glück, muss ich sagen.
Nicht weit von Moritz Hussmanns Trinkhalle stand das Bütchen meiner Jugend. Gemischte Tüte von Trinkhalle Kelm. Gibt's nicht mehr, sagt er. Aber er habe hier Schwarz-Weiß-Fotos von Kelm aus den 80ern. Direkt hier vor sich, in seiner Trinkhalle ausgestellt. Und ich so, ach ja?
Ja, also zum Tag der Trinkhallen hat mich ein Kunde angesprochen, der 1987 die ganzen Trinkhallen in Wesel aufgenommen hat. Und die werden jetzt hier aufgestellt zum Tag der Trinkhallen hier bei uns im Kiosk.
Die Welt ist groß und schrecklich unübersichtlich. Der Kiosk kann diese große, unübersichtliche Welt für einen Moment auf seiner begrenzten Verkaufsfläche anscheinend auf ein erträgliches Maß schrumpfen. Zufällig kenne ich den Typen, der die Fotos gemacht hat. Schon über 20 Jahre. Es ist der Papa meines besten Freundes.
Der Hans Eumann, genau.
Und mir wird warm ums Herz wie bei einer gemischten Tüte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn Serien kein Ende finden, da gibt es ja ganz schlimme Beispiele. Scrubs zum Beispiel, da wären die Staffeln 8 und 9 wirklich völlig überflüssig gewesen. Gar nicht mehr erträglich, diese Serie am Ende. Dann gibt es Shows, die nach 29 Staffeln noch halbwegs okay sind, wie die Simpsons. Da haben wir sie wieder, ne? Jetzt wurde das Ende von The Big Bang Theory bekannt gegeben. Das ist auch eine Serie, die schon lange ihren Zenit überschritten hat. Deutschlandfunk Nova, Kino- und Serienfachmann Tom Westerholt, was sagst du dazu?
Nur ein einziges Wort. Endlich.
Magst du die Serie nicht?
Ich habe die Serie sogar geliebt. Das Problem ist, dass sie meiner Ansicht nach mit dem Ende viel zu lange gewartet haben. Ja. Es damit eine dieser Serien ist, die seit mindestens 3 Staffeln an so einer Art Sitcom-Herz-Lungen-Maschine hängt und wirklich echt nur noch künstlich am Leben gehalten wird.
Das musst du genauer erklären.
Naja, die ersten Staffeln hatten einfach eine extrem große Leichtigkeit. Allein durch Pennys und Leonards ständige On-Off-Liebesgeschichte war da viel Drive drin. Dazu Sheldon, der sich über 5, 6 Staffeln immer noch sehr spannend und immer noch ein bisschen weiter von so einer Art Androidwesen langsam in einen echten Menschen verwandelt hat. Mit Amy dann ja auch so eine Nerdfreundin fand und parallel dann noch die beiden besten Kumpels, Raj und Howard, so als Stichwortgeber und Gaglieferanten. Das hat funktioniert. Damit war dann allerdings nach ungefähr 5, 6 Staffeln auch alles gesagt. Spätestens dann so 7., 8., weiß ich nicht, konnten sich alle nur noch im Kreis drehen. Also aus Beziehungen wurden dann irgendwie über Hochzeiten Ehen, aber über die Figuren, über deren Interaktionen miteinander war alles, und zwar wirklich alles gesagt. Es war schlicht nicht möglich, noch irgendwas Neues zu erfinden und in dieser Art serieller Totenstarre noch weitere 4 oder 5 Staffeln zu verharren, fand ich dann am Ende wirklich eine ziemliche Zumutung.
Aber du als Experte, Film- und Serienexperte, warum wird sowas gemacht? Warum wird nicht einfach gesagt, wir haben nichts mehr zu erzählen, ja, wir lassen es jetzt gut sein?
Geld, ne? Ja. Geld, Geld, Geld. Die Verlockung des Geldverdienens, weil es selbst seit die 3 Hauptdarsteller circa 1 Million Dollar pro Folge kriegen, immer noch möglich ist, damit Geld zu verdienen. The Big Bang Theory, ne? Jede Folge wird einmal produziert und läuft dann über 180 Länder. Das heißt, einmal produziert, 180 Mal verkauft. Das ist eine ganze Menge von Leuten, die da viel Geld mit verdient. Die Serie hatte und hat wenigstens zum Teil noch einfach eine so massive Fanbase, so einen guten Ruf. Es ist Kult, das zu gucken. Ne? Kannst du in der Schule nicht mitreden, dann bist du quasi raus. Das reicht immer noch, um eine Menge Kohle zu machen, natürlich zulasten der Qualität.
Lass uns mal auflisten. Das ist ja kein reines Big Bang Theory Problem. Was gibt's da noch für Serien, die hätten früher aufhören sollen?
Ach, überhaupt nicht. Also wenn du da in der Riege bleibst, ne? How I Met Your Mother.
Absolut.
Locker 3-4 Staffeln zu lang. Lost. Dasselbe. Ja. Genau wie 24. Nimm The Walking Dead oder Dexter oder Homeland, Vikings, Sons of Anarchy, Suits oder Scrubs.
Scrubs. Das sind
wirklich jetzt nur Serien, ja, die ich da aufzähle, die in den ersten Staffeln alle mal richtig gut waren. Toll geschrieben, super inszeniert, super Schauspieler, fette Settings, alles, was eine gute Serie braucht. Aber Erfolg verpflichtet oder zumindest verführt zum Weitermachen und ne, schubst dann oft selbst so eine sinnvolle Weiterführung der Storyline total ins Abseits. Das wird egal. Die Kuh wird nicht gemolken, bis sie leer ist, sondern bis ihr der Euter abfällt. Ganz irrsinnig wird es dann teilweise bei sowas wie 13 Reasons Why. Tote Mädchen lügen nicht. Da war nach der ersten Staffel alles gesagt. Wegen des Riesenerfolgs wurde trotzdem erfolgsbenebelt eine zweite hinten dran genagelt, die schon genau diese eine Staffel zu viel war. Und auch da wird es selbst noch eine dritte geben.
Gibt es denn Gegenbeispiele, bei denen die Macher den Absprung rechtzeitig geschafft haben?
Zum Glück ja, und das auf unterschiedliche Art und Weise. Also oft sind es halt Serien, die von vornherein eine begrenzte, wenn auch hohe Anzahl von Romanvorlagen hatten. Ne? Nimm Game of Thrones. Erst bekanntlich nach der 8. Staffel auch vorbei, hat aber genau ausreichend Story für diese 8 Staffeln. In dem Sinne könntest du auch Harry Potter nennen, als Kino- oder Filmserie. Ja. 8 Filme aus 7 Büchern, jeder Film ein Highlight, nie langweilig geworden, weil man den Stoff dafür hatte. Breaking Bad, fand ich, haben sie auch noch die Kurve gekriegt. 5. Staffel hinten dran gehängt, aber dann auch Gott sei Dank Schluss gemacht. Oder bei BBCs Sherlock, bisher 4 Staffeln, sieht's auch ganz gut aus. Ich denke, auch da wird nichts weiterkommen. Und wenn, wäre auch das genau richtig. Mehr Mut zum Schluss machen. Für die Qualität oft das bessere Ende.
Sagt Tom Westerholt, unser Deutschlandfunk Nova Kino- und Serienfachmann und Moderator von Eine Stunde Film, über das jetzt angekündigte Ende von The Big Bang Theory. Im Herbst läuft in den USA die 12. und letzte Staffel, die kommt dann wohl 2019 zu uns nach Deutschland. Und welche Serie hätte noch eine Staffel mehr gebraucht? Ich finde, kennst du Flash Forward
ja,
vor ein paar Jahren?
Ja.
Da gab es nur eine Staffel, wurde abgesetzt.
Ja,
hätte ruhig noch eine zweite oder dritte kommen können.
Ich bin froh, dass bei den Simpsons bald die 30. kommt.
Ich mag die Simpsons immer noch.
Ja, es funktioniert.
Es funktioniert weiterhin. Können meinetwegen 50 machen,
ja,
oder 100.
Klar.
Dankeschön, Tom Westerholt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vorgestern hat euch Pascal Fischer aus unserem Team hier im Update über den Kokosöl-Hype aufgeklärt. Ihr erinnert euch, dieses YouTube-Video, in dem eine Professorin sagt, Kokosöl, das ist Gift, da sind böse gesättigte Fettsäuren drin. Darüber habt ihr zum Teil wild diskutiert bei uns auf Facebook und wir wollen jetzt nochmal klarstellen, welche Fette wie gesund oder ungesund sind. Pascal, fangen wir mit diesen gesättigten Fetten an. Was ist das zum Beispiel?
Nein, das sind meist tierische Fette, ansonsten diese pflanzlichen Fette, die am Pranger stehen, sowas wie Palmöl, Palmkernöl oder Kokosöl. Und darin sind dann diese langkettigen und gesättigten Fettsäuren.
Aber Gift ist das alles nicht, das wollen wir nochmal betonen.
Ja, ganz genau. Es kommt auch immer auf das richtige Maß an, sonst müsste man ja jetzt sofort Butter verbieten der gesamten Bevölkerung, sagt der Ernährungsforscher Stefan Lorkowski von der Uni Jena.
Und wenn Sie natürlich jetzt sich anfangen, Kokosfett morgens in den Kaffee zu schütten, dann ist es für den Normalsterblichen nicht gesundheitsfördernd. Wir haben aber auch keine Daten, ob es jetzt gesundheitsabträglich ist. Zumindest stirbt man nicht gleich.
Ja, denn nochmal, auch Butter besteht zur Hälfte aus gesättigten Fettsäuren. Isst du davon zu viel, steigt natürlich das Herzinfarktrisiko und das ist natürlich gut durch Studien belegt.
Was ist denn zu viel? Ein Pfund Butter im Monat ist wahrscheinlich nicht zu viel, oder? Butter in Maßen, Kokosöl höchstens ab und zu, weil langkettige gesättigte Fettsäuren drin sind. Beim Kokosöl heißt es in Öko-Kreisen neuerdings, da sind mittellange Fettsäuren drin, die sind gut.
Ja, und das beweist keine Studie. Stefan Lorkowski sagt, meist sind das sowieso raffinierte, hochverarbeitete Fette und dann nur diese Fette, also dieses ganze Lebensmittel ist eigentlich nur dieses Fett und das ist natürlich nicht zu empfehlen. Dann nimmst du lieber natürliche Öle, das sind noch welche mit Vitaminen dann drin, zum Beispiel natives Olivenöl.
Man könnte jetzt auch versuchen, falsche Fette wegzulassen, also gar keine Butter zu futtern.
Ja, könntest du natürlich machen. Das Problem ist dann nur, die meisten von uns haben dann ja ein bisschen mehr Hunger Und dann essen viele das Falsche, also mehr Baguette, Weißbrot oder so. Und das ist eben problematisch, sagt Stefan Lokowski.
Wenn man beispielsweise Kohlenhydrate, einfache Kohlenhydrate wie Zucker oder verarbeitete Stärke isst, dann ändern sich zwar die Blutwerte, beispielsweise unser schlechtes Cholesterin sinkt, aber trotzdem bekommen wir Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und deswegen wirkt sich sozusagen die schädliche Wirkung der gesättigten Fette dann nicht mehr aus, aber dafür tritt die schädliche Wirkung von Kohlenhydraten und Zucker in Kraft.
Ja, so funktioniert ja auch ein bisschen die Lebensmittelindustrie, oder? Wo weniger Fett drin ist, ist dann oft mehr Zucker drin.
Das stimmt. Was sollen wir denn stattdessen essen jetzt?
Komplexe Kohlenhydrate und Ballaststoffe sollst du futtern. Also Vollkornbrot, Naturreis, Nüsse, Hülsenfrüchte und dann natürlich sowas wie Möhren, Fenchel, Paprika, Kohl und mehr ungesättigte Fettsäuren natürlich zu dir nehmen.
Extrem langweiliges Leben, wenn man nur das isst. Aber erklär, was ist das? Wo ist es drin?
Ja, das sind die komplexeren Fettsäuren, sogenannte Omega-6- oder Omega-3-Fettsäuren. Hast du ja bestimmt schon mal gesehen, so ne, auf der Rückseite vom Lebensmittel. Eher in pflanzlichen Fetten. Einige sind essentiell. Heißt, die musst du essen. Die kann dein Körper nicht selber herstellen. Und die sind zum Beispiel gut dafür bei Entzündungen. Da helfen die.
So, Moment, habe ich das jetzt richtig verstanden? Das heißt tendenziell schon eher mit Pflanzenöl kochen, eher Margarine essen.
Ja, tendenziell. Noch besser ist natürlich ausgewogen und gemischt ernähren, sagt Stefan Lokowski.
Wenn Sie beispielsweise Rapsöl nehmen, dann haben Sie Omega-6 und Omega-3 mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Im Leinöl finden wir überwiegend Omega-3-Fettsäuren, im Sonnenblumenöl mehr Omega-6-Fettsäuren. Der Butter dann mehr gesättigte, aber auch mittelkettige Fettsäuren. Das ist dann bunt gemischt und da muss man dann wirklich auch schauen, dass man das flexibel gestaltet.
Also ein bisschen Butter geht immer, aber generell gilt nicht zu viele gesättigte Fette futtern.
Gesättigte Fette sind nicht so böse, aber verzichten dürft ihr ruhig mal auf sie, ein paar mehr pflanzliche Fette zu euch nehmen. Ich mache das ja ganz gerne mal beim Kochen, dass ich Öl nehme und Butter zum Anbraten.
Auch nicht schlecht.
Hab ich irgendwann mal in irgendeiner Kochsendung gesehen.
Ja.
Ja, kann man was lernen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Spieleindustrie, die zeigt uns, was so geht, ne? Es ist Gamescom-Woche. Da sind hunderte Neuentwicklungen zu sehen, können angespielt werden. Jetzt muss man aber sagen, wenige der Spiele kommen aus Deutschland. Unser Reporter Martin Schütz auf der Gamescom. Also Deutschland ist ganz gut bei Mobile Games, aber bei großen Konsolen-Blockbustern, die Milliarden einspielen, da geht nichts. Liegt das am Nachwuchs? Also bilden wir in der Branche einfach zu wenige Leute aus, die irgendwas mit Games zu tun haben?
Nö, eigentlich nicht. Also wir haben eine breite Mischung in Deutschland aus privaten Anbietern und staatlichen Anbietern, die Ausbildung in dem Bereich anbieten. Also in den letzten Jahren ist das so ein bisschen gekippt von eben der privaten Seite, wie beispielsweise der Games Akademie, hin zu staatlichen Anbietern. Die sind deutlich gewachsen. Dort sind es vor allen Dingen die ehemaligen Fachhochschulen, die heißen ja heute fast alle Hochschule oder Technische Hochschule, sehr, sehr stark geworden in dem Bereich und haben viele Studiengänge aufgebaut.
Gibt es da regionale Schwerpunkte?
Kann man so gar nicht erkennen. Eigentlich kannst du das überall in Deutschland studieren, dich in solche Studiengänge einschreiben, in Trier, in Berlin, in Köln. Je nach Hochschule eben unterschiedlich breit aufgestellt oder mal unterschiedlich spezialisiert. Das geht dann stärker in die künstlerische Richtung, bei anderen eben stärker so in die technische Ausrichtung, je nachdem, was man da so für Präferenzen hat. Beispiel Technische Hochschule hier in Köln, die hat mittlerweile 9 Professuren, die sich mit Games in irgendeiner Form beschäftigen. Jörg Müller-Lietzko ist in Paderborn Professor für Medienökonomie und er sagt, es tut sich richtig viel in der Branche.
Das ist ein gutes Zeichen. Dadurch entstehen eine ganze Reihe von Hochqualifizierten, die in der Industrie arbeiten können. Aber, und ich sage das auch mal sehr direkt, sie brauchen nicht nur Spezialstudierte, sondern sie brauchen auch Handwerker in Anführungszeichen für Spezialaufgaben. Wir haben in Deutschland ja eine große Breite an Studiengängen, die dazu beitragen, diese Interdisziplinarität zu bedienen. Und insofern mache ich mir eigentlich nicht große Sorgen um die Frage, schaffen wir es, genug qualifizierte Leute zu haben.
Ja, was er meint ist, du brauchst halt auch noch Sounddesigner und ganz analog halt beispielsweise auch Musiker, die halt einfach auch mal einen Songtitel schreiben für so ein Computerspiel, damit das funktioniert und so ein Spiel halt einfach auch gut wird. Aber da ist aus seiner Sicht in Deutschland eigentlich der Markt ganz gut aufgestellt.
Das heißt, wir haben eigentlich genug Leute?
Also wir schon, also hier in Deutschland, das ist auch wirklich nur auf die Games-Industrie in Deutschland bezogen. Die ist es, du hast es anfangs gesagt, nicht so leistungsfähig wie die Games-Industrie in anderen Ländern. bei uns, also in Deutschland, arbeiten 14.000 Mitarbeiter in der Branche. Das ist echt winzig, wenn man sich da mal andere Länder anschaut. Es ist sogar noch geschrumpft in den vergangenen Jahren. Anders als in den USA oder Kanada, da gibt es riesige Spieleentwickler, die halt für ein Spiel auch mal mehr als 100 Experten benötigen, damit das Ding ans Laufen kommt. Und die brauchen halt eine deutlich größere Anzahl an Entwicklern. Und da ist der Bedarf auch nochmal ein ganz anderer.
Game Designer finden also international ziemlich schnell einen ziemlich guten Job.
Ja, also allzu lange muss man da nicht warten, bis man ein Angebot bekommt. Die großen internationalen Entwicklerfirmen, die müssen sich schon ziemlich bemühen, damit sie genug Leute bekommen. Der Druck ist groß, sagt Martin Lorbeer vom Branchenriesen EA.
International merkt man das schon, dass die Leute, die in der Computerspielindustrie arbeiten oder dafür ausgebildet werden, auch in anderen Branchen nachgefragt werden. Das ist klar, weil wir eben ein Technologietreiber sind. Und dementsprechend ist die Nachfrage aus anderen Branchen, die sich ja auch stark mit den Technologien der Games-Branche beschäftigen.
Ja, also es ist eine große Nachfrage da. Klar, je digitaler auch klassische Wirtschaftszweige werden im Zuge der Digitalisierung, wie beispielsweise die Autoindustrie, desto gefragter sind Experten auch fernab eben dieser klassischen Ingenieursausbildung.
Okay, um was geht es dann da genau?
Also beispielsweise ja, bei der Autoindustrie ist es ja auch durchaus ein Trend, sich zu überlegen, VR eben in Konstruktionsbüros einzusetzen und es da zu nutzen. Und auch bei anderen Themen, die in den kommenden Jahrzehnten extrem wichtig werden. Also Spieleentwickler sind oft auch Experten für künstliche Intelligenz. Nichts ist langweiliger, als gegen einen Computer zu spielen, der immer das Gleiche tut. Der soll als Gegner ja auch reagieren können. Und das Gleiche sollen zum Beispiel auch bei Fertigungsstrecken natürlich Roboter hinkriegen, sodass sie da mit künstlicher Intelligenz eben schneller und effizienter arbeiten können. Und da gibt es durchaus viele Überschneidungen und deswegen eben die Nachfrage nach den Experten.
Leute, die Games coden können, die gehen in Deutschland eher in andere Wirtschaftszweige. Die Game-Industrie bei uns, die bleibt also weiter mini-klein. Martin Schütz war das von der Gamescom. Und das war's von uns. Das war das Update am Donnerstagabend. Pascal Fischer sagt Tschüss.
Tschüss.
Und mein Name ist Ralf Günther. Auch ich würde Tschüss sagen. Schönen Abend, bye-bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.